dieser Folge geht es um Atomkraft. Ein Thema, das bei Greenpeace schon lange Tradition hat. Meine beiden Gesprächspartner für diese Folge sind Heinz Miethal und Christoph von Liefen. Christoph studierte Volkswirtschaft und ist seit 2003 bei Greenpeace. Aktuell arbeitet er im Friedensteam zum Thema Atomwaffen. Heinz ist studierter Kernphysiker und hat 1989 bei Greenpeace angefangen. Somit ist er ein Experte für alle Fragen rund ums Thema Atomkraft und Strahlung. Heinz, wie kam es denn überhaupt zur Entwicklung der zivilen Kernenergie?
Die Wurzel der Atomkraft ist ganz klar in der Entwicklung der Atombombe. In dem großen Manhattan-Projekt, wo etwa 100.000 Physiker und Wissenschaftler gearbeitet haben, von irgendwie 1942 bis 1945 die Atombombe herzustellen, war ganz klar, dass man mit der Urananreicherung, was eine Art der Atombombenherstellung ist, nicht wirklich viele Atombomben herstellen konnte, sondern man musste einen Atomreaktor bauen, um eben aus dem Uran das Plutonium zu erbrüten. Das Plutonium hat eben die Eigenschaft, sozusagen eine sehr schnelle Kettenreaktion zu ermöglichen. Und die Atomreaktoren, die für das Manhattan-Projekt, für die Entwicklung der Atombombe gebaut wurden, die hatten 600 Megawatt, aber noch keinerlei Stromnutzung, das war überhaupt nicht im Blickfeld.
Die ursprüngliche Forschung an Atomwaffen auch, die ja dann auch zur friedlichen Atomnutzung geführt hat, ging ja auch von Deutschland aus. Also hier in Deutschland waren es Otto Hahn und Lise Meitner, die daran gearbeitet haben, Atomwaffen zu entwickeln. Es gab zwei parallele, unter dem Nazi-Regime schon zwei parallele Forschungsgruppen, die versucht haben, Atomwaffen zu entwickeln. Zum Glück ist es einfach nicht geschafft worden, damals im Zweiten Weltkrieg, und haben, aber dann gab es eben diesen Wettlauf zwischen Nazi-Deutschland und den USA dann damals, die gesagt haben, wir müssen versuchen, die Atomwaffe als erstes zu entwickeln. Und es gab nur Annäherungen daran überhaupt, was das eigentlich bedeuten könnte. Also wie stark die ersten Bomben sein würden, das war bis zu den ersten Tests, konnte man sich nur theoretisch vorstellen, aber es war praktisch, gab es sowas einfach noch gar nicht. Auf einmal schien es möglich, wirklich die Welt zu zerstören, was vorher auch mit allen anderen konventionellen Waffen nicht möglich war. Dann kam es eben dazu, dass andere Staaten auch die Atombomben haben wollten, nachdem die USA die eben hatten und auch zweimal ja auch eingesetzt haben. Da war ja dann schon der Kalte Krieg, also der Systemkonflikt zwischen den USA und Russland zum einen da, wo Russland dann eben auch parallel entwickelt hat und versucht hat. Da kamen schnell England und Frankreich dazu, China, irgendwann auch dann Indien, Pakistan, Israel, Nordkorea. Und vorher schon, als die Sowjetunion die Atomwaffen hatten, war eigentlich schon klar, es darf keine Entwicklung geben, in der alle Staaten Atomwaffen haben. Auch Deutschland wollte Atomwaffen. Konrad Adenauer hat ganz klar damals danach gesagt, das ist eine Diskriminierung Deutschlands, dass Deutschland keine Atomwaffen haben darf. Was natürlich aufgrund der Geschichte, aufgrund dessen, dass Deutschland zweimal eine Weltkriege angefangen hat, Wahnsinn war. Also solche Massenvernichtungsmittel in die Hände von zum Teil den gleichen Generälen zu geben, die hier den Zweiten Weltkrieg mitgeführt haben und geplant haben. Auf jeden Fall gab es dann die Überlegung, wie können wir das schaffen, international die Länder zu begrenzen, die Atomwaffen haben, und andererseits die Energiequelle Atomkraft zu nutzen, auch für andere Zwecke. Und dann ist dieses Atoms for Peace Programm gestartet worden.
Das Atoms for Peace Program entstand, als sich die Atomtechnologie nach dem Zweiten Weltkrieg immer weiter verbreitete. Der damalige US-Präsident Dwight Eisenhower strebte ab 1953 eine neue Strategie an, um die Verbreitung der Technologie besser zu kontrollieren. Die 1957 gegründete Internationale Atomenergieorganisation überwacht die Aktivitäten der Atomnationen. Dadurch sollte eigentlich die Verbreitung der friedlichen Atomenergie zur Stromerzeugung gefördert und die Verbreitung von Atomwaffen verhindert werden. Aber
was im Endeffekt dazu geführt hat, dass die Proliferation, also die Verbreitung von Know-how und eventuell auch Material zur Herstellung von Atomwaffen dann doch weitergegangen ist. Also nur aufgrund dessen konnten Staaten wie Indien und Pakistan, wie Korea, wie Israel überhaupt Atomwaffenstaaten werden. Südafrika, die dann ihre Atombomben abgegeben haben, etc.
Wie hat denn von diesem Punkt aus der Wandel stattgefunden, dass man gesagt hat, wir wollen diese Technologie auch dazu nutzen, um Strom herzustellen und in diese zivile Nutzung von Atomkraft zu gehen?
Na, ich denke, dass diese enorme Energie, die ja wirklich sozusagen alles zu verdampfen bringt, so beeindruckt hat und man verblendet war, was man mit Atomkraft im Prinzip alles machen vielleicht könnte, wenn man sie denn noch besser kontrollieren kann. Und es waren ja da alle möglichen Konzepte von Atomreaktoren, die auch Raketenantriebe machen sollen. Also was jetzt Russland tatsächlich wieder aus der Schublade holt, das sind Konzepte aus den 50er Jahren, wo man eben auch eben Raketenantriebe gemacht hat, kleine Reaktoren, die Atom-U-Boote betreiben. Und auch Deutschland hatte, sag ich mal, atomar betriebene Schiffe gehabt. Es war sozusagen man wollte ganz viel mit Atomantrieb antreiben. Es hat sich aber gezeigt, dass das einerseits sehr kompliziert ist und viel zu teuer. Also die Schifffahrt mit Atomantrieb, das ist eine Sackgasse gewesen. Und es gibt auch eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dass sich alle Atomreaktoren angeschaut hat, die im Prinzip bisher gebaut worden sind, und kommt ganz klar zum Schluss, Atomkraft war niemals rentabel, ist es nicht und bleibt unrentabel, teuer, und da hat man noch gar nicht mal den Rückbau und die Entsorgung des Atommülls mit eingerechnet.
Die 70er und 80er Jahre waren die Blütezeit der Kernenergie. In dieser Zeit wurden extrem viele Atomkraftwerke gebaut. Vor allem Frankreich hatte große Pläne. Aber auch in Deutschland waren die Ambitionen groß. Hier sollten bis zu 60 Atomkraftwerke entstehen. Der Hype fand jedoch bald ein Ende, als es 1979 in dem Atomreaktor Three Mile Island bei Harrisburg in Pennsylvania in den USA zur allerersten Kernschmelze kam. Nur wenige Jahre später kam es dann in der ukrainischen Stadt Tschernobyl zu einer weiteren Kernschmelze, die noch bedeutend schlimmer war. In Tschernobyl wurde eine große Menge radioaktive Strahlung freigesetzt.
Etwa 200.000 Quadratkilometer sind radioaktiv kontaminiert worden. Das hat sozusagen ein auch Erwachen gegeben. Da ist der Boom von dem Neubau von Atomkraftwerken sehr stark zurückgegangen. Und deswegen haben wir heute auch ein Durchschnittsalter aller Atomkraftwerke von über 30 Jahren. Das hat dann auch dazu geführt, dass neuere Kraftwerke, die danach konzipiert werden, höhere Anforderungen haben. Und deswegen hat zum Beispiel auch Frankreich, die ja eine ganz klare Atomnation sind, die hatten mal 80% Atomstromanteil, das ist jetzt schon auf 70% runtergegangen, die schaffen es nicht, eigentlich einen neuen Reaktor zu bauen. Da ist ein Reaktor seit vielen Jahrzehnten jetzt schon fast in Bau. Und der wird nicht fertig, der hat ganz viele Probleme. Das liegt auch daran, dass man die Anforderungen aufgrund dieser Unfälle erhöht hat und damit Atomkraft nochmal so komplizierter und teurer wird, dass selbst die Atomnation es nicht schafft, diese Reaktoren tatsächlich zu realisieren. Und das ist noch gar nicht sozusagen die politische Weichenstellung. Also Frankreich hat jetzt gar nicht so den Ausstieg im Sinn, sondern das macht die Technologie schon selbst durch ihre hohen Kosten, durch ihre Komplexität und durch die vielen ungelösten Probleme.
Vor wenigen Jahren gab es ja erst ein Atomunglück in Fukushima in Japan. Wie groß war denn da das Ausmaß? Ich meine, Japan existiert ja heute noch. Kann man dann sagen, dass es in Anführungszeichen nicht so schlimm war?
Der amtierende Staatschef, der auch in den ganzen Krisenzentren ja war, der hatte das Informationen aus erster Hand. Und der hat ein Buch geschrieben als Premierminister in der Fukushima-Krise. Und er sagt, es war eigentlich letztlich reines Glück, dass man den Großraum Tokio mit 50 Millionen Einwohnern nicht hatte evakuieren müssen. Es hatte sozusagen ein Brennelemente-Lagerbecken, das total beschädigt war. Da ist ja eine Explosion gewesen, hatte trotzdem das Wasser noch behalten. Und insofern sind die Brennstäbe dort nicht so erhitzt und in Brand geraten. Aber wäre das passiert, und das wäre eigentlich sehr naheliegend gewesen, dann wäre so viel Radioaktivität noch freigesetzt worden, dass man den Großraum Tokio mit 50 Millionen Einwohnern hätte evakuieren müssen. Und von Anfang an ist sehr viel Radioaktivität auch ins Meer gelangt und man konnte diese Wolke, die sozusagen durch den Pazifik wandert, auch verfolgen. Die ist dann ungefähr so 2-3 Jahre danach in der Westküste von Amerika angekommen. Also das war alles messbar, man konnte das tatsächlich gut verfolgen. Allerdings muss man auch sagen, der Pazifik ist sozusagen eine sehr, sehr große Wassermasse. Das hat es sehr verdünnt, sodass an der Westküste dann nicht unbedingt direkt irgendwelche Strahlenschäden oder, sage ich mal, Veränderungen durch diese Strahlung aufgetreten sind. Aber im regionalen Raum, also wenn zum Beispiel Fukushima auf der anderen Seite, wenn das Atomunglück jetzt nicht in Fukushima, sondern auf der anderen Seite von Japan, in Kashiwazaki, Kariwa oder so gewesen wäre, dann hätte ja die Strömung die Radioaktivität Richtung Japan gebracht. Und dann wäre sozusagen Japan noch viel wesentlicher davon betroffen gewesen.
Japan hatte also großes Glück. Fukushima hätte sehr leicht zu einem zweiten Tschernobyl werden können. Wie Heinz schon sagte, war dieser Unfall ein Augenöffner und Deutschland hat dann den Atomausstieg beschlossen. Damit steht Deutschland allerdings ziemlich allein da. In Frankreich zum Beispiel laufen immer noch 56 Atomkraftwerke. In Deutschland sind es aktuell noch 6.
Die werden aber bis 2022 alle stillgelegt. Da gibt es auch keine Laufzeitverlängerungen. Es sind die Kontrakte auch alle erfüllt, es sind wiederkehrende Prüfungen dann nicht mehr durchgeführt. Also das ist sozusagen eine so klare Geschichte, dass die Kraftwerke in Deutschland bis 2022 alle endgültig abgeschaltet sind. Was bleibt, ist aber natürlich der Atommüll. Viele Probleme bleiben. Insgesamt wird die Atomkraft in Europa auch immer mehr abnehmen. Das sieht man eben auch an der Atomnation von Frankreich. Auch England will ein neues Atomkraftwerk bauen, hat hier aber auch sehr große Schwierigkeiten. Der Bau des Atomkraftwerkes in England, Hinkley Point C, ist auch eng verknüpft mit dem Wunsch von England, die Atom-U-Boot-Flotte zu erneuern. Da gibt es nämlich Verbindungen, die ganze Industrie, die Fachleute, Firmen, die bestimmte zertifizierte Ausrüstung herstellen. Nur wenn eine gewisse Größe der Industrie vorhanden ist, kann das Militär sozusagen spezielle Fachleute und spezielle Ausrüstung abzweigen. Aber sozusagen das Ganze aufzubauen, das würde das übersteigen. Insofern ist das immer sehr verknüpft, militärische Interesse und zivile Atomnutzung.
Das ist natürlich super, dass die Atomkraftwerke, die einfach gefährlich und teuer sind, in Deutschland abgeschaltet werden. Aber es werden auch nicht alle Atomanlagen abgeschaltet. Also die Bundesregierung hat damals auch mit dem Abschaltplan beispielsweise Anlagen wie in Garching, in München-Garching, wo eben mit waffenfähigem Material sogar geforscht wird und gearbeitet wird, davon nicht erfasst. Das wird nicht abgeschaltet. Es wird nicht abgeschaltet, eine Anlage wie von Urenco in Gronau, wo Material hergestellt wird, wo Uran angereichert wird, was dann auch exportiert wird oder wo auch die Anlagen exportiert werden, welche für Atomkraftwerke als Brennstoff, aber auch für Atomwaffen genutzt werden können. Also der Atomausstieg, den es hier gibt, der ist auch nicht wirklich konsequent durchgeführt worden, weil, wie gesagt, Forschungsreaktoren, die sogar mit waffenfähigem Material arbeiten, hier werden nicht abgeschaltet, obwohl sie seit Jahren ohne echte Genehmigung laufen und immer nur wieder mit Ausnahmegenehmigungen. Anlagen, in denen Material hergestellt wird, welches für Atomkraftwerke und für Atomwaffen genutzt werden können, werden auch nicht abgeschaltet. Und das ist natürlich eigentlich unverantwortlich, wenn man weiß, dass es a. extrem teuer, b. extrem gefährlich für die Menschen, die in der Gegend wohnen, wie und aber auch gefährlich wegen der Proliferation, also wegen der Weiterverbreitung von atomwaffenfähigem Material ist. Also das ist schon eine Lücke, die es eigentlich beim Atomausstieg auch gegeben hat.
Woran wird denn da geforscht?
Da wird Materialforschung beispielsweise gemacht, also wird Material mit radioaktiven Quellen beschossen, um die Dichtigkeit zu testen, um zu testen, wie weit das widerstandsfähig ist. Das ist das eine. Und das zweite, es wird eben immer wieder daran geforscht, wie mit radioaktives Material auch in verschiedene Elemente aufgespalten werden kann.
Man hört in der Klimadebatte ja ab und an, dass ja ein Zurück zur Atomkraft vielleicht eine Lösung sein könnte, weil Atomkraft ja sauberer ist als Kohlekraft. Wie ist das denn zu bewerten? Da werden ja wahrscheinlich einige Punkte komplett außen vor gelassen.
Ja, Atomkraft ist auf keinen Fall sauberer. Atomkraft fängt ja schon eigentlich bei den Uranminen an, wo sozusagen ja sehr viel Gestein erstmal gemahlen werden muss, wo sehr viele Lager entstehen, aus denen dann sozusagen Radioaktivität austritt. Das ist sozusagen weit weg von den Kraftwerken, wo hier die Probleme entstehen. Und Atomkraft hat im Prinzip drei wesentliche Probleme. Es ist sozusagen unfallgefährdet, es ist eigentlich viel zu teuer und es erzeugt den Atommüll, den man für 1 Million Jahre sicher lagern muss. Und deswegen ist Atomkraft niemals eine Lösung. Und ich finde es sehr gefährlich in der Klimadebatte, immer wieder zu sagen, ja, könnte Atomkraft eine Lösung sein, weil es keine Lösung ist und alle Kosten und alle sozusagen die ganze Ausrichtung dorthin ja in die Sackgasse führt. Wenn man auf einem toten Pferd sitzt, wird man kein Rennen gewinnen. Und das verhindert dann, dass man auf tatsächliche Lösungen, wie eben die erneuerbaren Energien, wie sozusagen Energieeinsparungen, dann weniger setzt, weil man denkt, ja, vielleicht könnte die Atomkraft. Und es ist aber wirklich sozusagen sehr gut belegbar, dass die Atomkraft das nicht kann. Und insofern schadet genau diese Diskussion eigentlich dem Klimaschutz.
Könnte Atomenergie denn den Ausstieg aus der Kohle unterstützen, um beispielsweise Versorgungsengpässe vorzubeugen?
Atomkraft hat auch oft mal das falsche Bild, das wäre ein Werk, das 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Die tatsächliche Verfügbarkeit von Atomkraftwerken ist gar nicht viel höher als jetzt Offshore-Windanlagen, wo der Wind auch kontinuierlich fließt. In Deutschland zum Beispiel die Atomkraftwerke Brunsbüttel, das war 4 Jahre lang schon im Stillstand, bevor die Abschaltung beschlossen worden ist. Krümmel genauso, Biblis war jahrelang auch wegen falsch gesetzter Dübel nicht in Betrieb. Und es zeigt sich, dass die Stromversorgung eigentlich viel mehr in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn eine Anlage, auf die man eigentlich setzt, die sehr große Kapazität hat, ungeplant plötzlich ausfällt. Dann ist es viel schwieriger, Ersatz zu bekommen. Und solche Engpässe hatte jetzt Frankreich, hatte Belgien durchaus in den letzten Wintern immer wieder. Während Windkraftanlagen, da weiß man, dass das sozusagen durchaus mal fluktuiert, aber dass sozusagen der Wind über 4 Jahre lang überhaupt nicht weht, das tritt nicht ein, das ist nur bei Atomkraftwerken der Fall.
Welche Gefahren neben dem eigentlichen Betrieb von Atomkraftwerken, wo es ja immer wieder zu Störungen kommen könnte und radioaktive Energie freigesetzt werden könnte, birgt denn so ein Betrieb eines Kraftwerks noch, wenn wir da in Deutschland jetzt noch 6 an der Zahl haben?
Ja, die große Gefahr von Atomkraftwerken wird deutlich, wenn man sich eben klar macht, bei Tschernobyl sind etwa nur 5% der Radioaktivität wirklich freigesetzt worden und trotzdem etwa 200.000 Quadratkilometer kontaminiert. Das heißt, ein Atomkraftwerk könnte ganz grob so die Hälfte der deutschen Fläche, ein Drittel der deutschen Fläche unbewohnbar machen über lange Zeit. Das ist etwas, was auch Terroristen immer auch fasziniert hat und es ist aus Verhörprotokollen von den Attentätern vom 11. September, die das World Trade Center und Pentagon angegriffen haben, belegt, dass sie sehr wohl auch den Angriff auf ein Atomkraftwerk überlegt hatten. Das heißt, diese Atomkraftwerke sind im Visier von Terrorgruppen. In Belgien zum Beispiel hat es auch auf Doel 4 einen Sabotageakt gegeben, wo man die große Turbine während des Laufs manipuliert hat, dass es zum schweren Schaden gekommen ist. Die läuft auf Gleitlagern mit etwa 70 Tonnen Öl. Das kann man aber schnell auslassen, wenn man eben für einen Brandfall die Brandmasse schnell reduzieren will. Und es ist dort Bediensteten sozusagen gelungen, diese Manipulation zu machen und gleichzeitig das nicht an die Zentrale zu liefern, also mit sehr großen Anlagen-Know-how, wurde hier eine Sabotage durchgeführt und es ist bis heute nicht aufgeklärt, wer das war. obwohl sozusagen alle Zugangskontrollen da sind. Das heißt, man hat hier eben auch die Gefahr, nicht nur sozusagen von einem Flugzeugabsturz, ne, aber wie gesagt eben auch Innentäter, die in der Anlage arbeiten, so viel Know-how haben, eine Anlage in den Super-GAU zu führen, das ist praktisch nicht wirklich beherrschbar. Also man hat sicherlich auch verschiedene Konzepte, aber man sieht zum Beispiel, dass die Konzepte, die zur Sicherheit dienen sollten, und wenn man jetzt zum Beispiel viel mehr bewaffnete Security in den Kraftwerken stationiert, wenn Terroristen sich dort einschleichen, dann haben sie ja die Waffen schon direkt am Gelände. Das heißt sozusagen, alle Sicherheitsmaßnahmen lassen sich in gewisser Weise auch umdrehen. Und was übrig bleibt, ist, dass bei einem Atomkraft, wenn nur ein Bruchteil des radioaktiven Inventars tatsächlich freigesetzt wird, ganze Länder für lange Zeit unbewohnbar sein können.
Wie konkret ist denn die Gefahr von einem Angriff auf ein Atomkraftwerk? Wurde das schon mal irgendwo versucht?
Christoph und ich sind 2006 nach Krško, dem Kraftwerk in Slowenien, gefahren, weil da hat es einen Störfall gegeben, einen Kühlmittelverluststörfall. Das ist immer auch kritisch zu sehen, weil Kühlung und Stromversorgung für ein Kraftwerk notwendig ist, um einen Super-GAU mitunter auch zu verhindern. Und in dem Gespräch mit dem Kraftwerksleiter hat er uns darauf hingewiesen, dass dieser Kühlmittelverluststörfall jetzt sozusagen durchaus beherrschbar ist, aber die wirklich kritische Situation, die er erlebt hat, war eben, wie serbische Panzer Richtung Krško gefahren sind. Das war so 1991, wo eben Jugoslawien zerfallen ist und der Balkankrieg entstanden ist, sich die einzelnen Staaten unabhängig erklärt hat. Slowenien hat sich unabhängig erklärt, Serbien wollte das nicht, ist militärisch vorgegangen und es war dann wirklich auch eben ein Glück, dass in dem Kraftwerk verschiedene Leute auch von verschiedenen Volksgruppen gearbeitet haben und daher tatsächlich sozusagen von in Landessprache und von eigenen Leuten her sprechen konnte, was denn das überhaupt für eine Auswirkung haben hätte können. Also ein Panzer könnte mit der entsprechenden Munition natürlich ein Atomkraftwerk so beschädigen, dass es zur ganz großen Freisetzung kommt. Das könnte dann auch noch in einer Wettersituation sein, die eben dann nicht zur Richtung des eigenen Landes, sondern in eine andere Richtung zeigt. Also ein Atomkraftwerk ist eine unglaubliche eine Atommine mit unglaublichem Vernichtungspotenzial. Und in Europa waren wir da durchaus knapp dran.
Wie geht denn die Politik mit dieser latenten Bedrohungslage um?
Ich denke, dass die Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke nach Fukushima tatsächlich auch damit zusammenhängt, dass diese Terrorgefahr relevant ist. Greenpeace hat hier mehrere Prozesse auch geführt. Wir haben sozusagen auch Akteneinsicht bekommen, auch in, sag ich mal, Bewertungen vom Bundeskriminalamt, wie die Gefahr einzuschätzen ist. Und die war eben nicht so klein, dass ein Weiterbetrieb eigentlich juristisch auch zu verantworten gewesen wäre. Und Umweltminister damals Röttgen hat durchaus eben diese Gefahr auch des gezielten Flugzeugabsturzes benannt. Und insofern hängt das der Ausstieg von Deutschland aus der Atomenergie und dem schnellen Abschalten einiger Kraftwerke durchaus auch mit dieser Gefahr, die der Politik ja ganz klar bekannt ist, ne, über die nur nicht gerne geredet wird. Aber das hängt durchaus auch damit zusammen.
Welche Greenpeace-Aktionen gab es denn gegen Atomkraft?
Ja, gegen Atomkraft, denke ich, ist es eigentlich so richtig losgegangen, dann auch nach dem Unfall von Tschernobyl, wo auch hier bei Greenpeace die Telefone heiß gelaufen sind, Leute gefragt haben, was können sie machen. Es war auch sehr klar, dass der Staat hier nicht adäquat kommuniziert. Also es wurde ja sozusagen erst das alles heruntergespielt und da ist dann klar geworden, dass man braucht eigentlich einen unabhängigen Blick auf die Gefahren der Atomenergie, weil die Atomenergie ist ja tatsächlich nicht nur sozusagen schwer zu verstehen, sondern es ist auch sozusagen, wird auch sehr geheimnisvoll abgeschottet. Viele Sachen darüber sind sozusagen unter Verschlusssache. Die Kraftwerke selber haben die großen Stacheldrahtzäune. Ja, das sind sozusagen Es ist sehr demokratiefeindlich, die Atomenergie auch, weil man darüber nicht offen reden kann. Und das macht natürlich auch ein großes Unbehagen. Und Greenpeace hatte zum Beispiel bei der Wiederaufarbeitungsanlage gegen Wackersdorf, haben sie sich da, das war eine hochgesicherte Baustelle, hineingeschlichen und ein Banner gehängt, Sonne statt Plutonium, ein sehr sozusagen ein Slogan, der immer noch Gültigkeit hat. Und so sind dann eigentlich alle möglichen Punkte, wo die Atomkraft in die zivile Gesellschaft eingreift, von Greenpeace aufgegriffen worden. Atomtransporte, am Anfang ganz stark Atomtransporte von den Kraftwerken zu den Wiederaufarbeitungsanlagen in Sellafield und in La Hague, weil die Aufarbeitungsanlagen ja eigentlich nur eine Alibi-Handlung sind, weil man für den Atommüll keine Lösung hat, hat es genügt, sie einfach irgendwo hinzuschicken. Es wurden dann auch Uranfabriken, also es sollte so eine Uranfabrik, eine Plutoniumfabrik in Hanau nach China verkauft werden. Da hat Greenpeace protestiert. Greenpeace war aber dann auch direkt auf den Reaktorgebäuden, die eine der letzten großen Geschichten war, auf dem Atomkraftwerk Unterweser. Da waren etwa 20 Aktivisten auf der Kuppel drauf. Und das zeigt auch, wie verwundbar im Prinzip die Kraftwerke sind, weil sozusagen so viele Leute könnten im Prinzip auch, wenn sie negative Gesinnung haben, auch viel Unheil anrichten. Also die Atomkraftwerke sind ein Riesenproblem und Greenpeace ist das angegangen. Aber auch zum Beispiel die Versenkung von Atommüll im Meer, da gibt es auch recht eindrucksvolle Bilder, wo eben ein Schlauchboot unterhalb dieser Fässer ist, um eben das Abkippen der Fässer zu verhindern. Und die Leute auf dem Schiff haben das dann trotzdem auf das Boot fallen lassen. Das Boot wird weggeschleudert. Und es ist dann vielfach so bei Aktionen, im Moment kann Greenpeace nicht mehr als den Zeitpunkt verzögern und die Aufmerksamkeit dorthin lenken und zu zeigen, dass hier Unrecht geschieht. Aber viele Jahre später wird es dann auch durchgesetzt. Die Atommüllversenkung im Meer ist heute verboten. Und das sind schon Erfolge, alles auch von Greenpeace aus durch diesen enormen Einsatz, weil wir eigentlich, denke ich, schon auf die richtigen Sachen hinzeigen. Und sozusagen dieses Gesetz der Moral hilft uns dann auch im Nachklapp von so Aktionen, das in die richtige Richtung zu lenken.
Greenpeace hat also schon immer auf die Missstände beim Thema Atomenergie hingewiesen. Das ist auch wichtig, denn die Gefahren von radioaktiver Strahlung ist für viele Menschen sehr abstrakt. Denn Strahlung kann man weder sehen, hören, riechen noch anfassen.
Ich denke, dass in Deutschland mehr Leute an der natürlichen Radioaktivität sterben als an Verkehrsunfällen. Und zwar ist sehr genau belegt, dass zum Beispiel allein das natürliche Radon, das sozusagen ein Teil der natürlichen Radioaktivität ist, für etwa 1900 zusätzliche Lungenkrebstote in Deutschland pro Jahr verantwortlich ist. Und weil es eben nur ein kleiner Teil ist, kann man etwa hochrechnen, dass etwa 4000 Leute im Prinzip durch diese Niedrigstrahlung auch früher sterben. Und das ist höher als eben die Anzahl der Verkehrstoten. Und insofern ist auch klar, warum die Grenzwerte für Strahlung, eben zum Beispiel ist das für die normale Bevölkerung 1 Millisievert im Jahr, so angesetzt ist, wo doch die natürliche Radioaktivität bei etwa 2,1, 2,4 Millisievert im Jahr liegen. Und früher hat man gedacht, was so natürlich ist, das kann man auch nochmal zumuten. Aber wenn es da um tausende Tote geht, muss man vielleicht doch eben schauen, wie sehr kann man das denn minimieren. Und deswegen ist es auch im Strahlenschutz so, dass man nicht sagt, ja, dieser Grenzwert, das darf ausgenutzt werden, so wie eben eine Geschwindigkeitsbeschränkung, darf man bis 50 fahren, wenn 50 erlaubt ist, sondern es ist immer auch das Minimierungs- und Optimierungsgebot. Das heißt, man soll auch innerhalb der Grenzwerte schauen, dass man es möglichst reduziert, möglichst optimiert, die Zeit, in der man, sag ich mal, vielleicht exponiert ist, verkürzt, weil es direkt eben in Gesundheitszahlen, in Todeszahlen belegbar ist.
Wo entsteht denn diese natürliche Strahlung?
Die entsteht auf verschiedene Art und Weise. Man hat einerseits eben Uran in sehr verdünnter Form auch im Boden. Dadurch hat man so eine gewisse Bodenaktivität. Daraus kommt im Prinzip auch das Radon als letztlich Zerfallsprodukt von einer Uranreihe. Aber man hat eben auch kosmische Strahlung, das sozusagen von der Sonne Radioaktivität, ionisierende Strahlung, die Atmosphäre trifft. Zum Glück haben wir die Atmosphäre, dadurch wird sehr viel abgeschirmt, aber eben auch nicht alles. Insofern nehmen wir auch ein bisschen Radioaktivität auf, haben selber auch eine gewisse Radioaktivität. Kalium-40 ist so ein typisches Beispiel auch. Aber das soll halt möglichst niedrig gehalten werden.
Deswegen jede Erhöhung durch künstliche oder von Menschenhand geschaffene Erhöhung der Radioaktivität ist einfach messbar schädlich und tödlich.
So faszinierend Atomtechnologie auch ist, sie ist und bleibt gefährlich. Neben der offensichtlichen Gefahr von Atomwaffen und der fast noch größeren Gefahr durch Unfälle oder Terrorismus im Zusammenhang mit Atomkraftwerken bleibt dann auch noch der ganze Atommüll. Für den Müll, den wir bereits produziert haben, gibt es immer noch keine zufriedenstellende Lösung. Dabei gibt es die Atomtechnologie schon seit 75 Jahren. Und schon seit fast 50 Jahren protestiert Greenpeace dagegen. Und auch trotz breiter Ablehnung innerhalb der Bevölkerung ist das Thema auch heute noch aktuell. Daher ist es wichtig, dass sich auch weiterhin Menschen zu dem Thema engagieren.